Herzlich willkommen zu Pilgerplausch, deinem Podcast mit Pilger Real Talk, handfesten Tipps und inspirierenden Persönlichkeiten. Ich bin Denise und als leidenschaftliche Pilgerin, Pilgerbegleiterin und Coach zeige ich dir, wie das Pilgern dich nachhaltig verändern kann. Wenn du ready bist, dann lass uns losgehen. Hello Sunshine, so schön, dass du auch heute wieder bei Pilgerplausch reinhörst. Das ist heute ein ganz, ganz besonderes Interview für mich, was ich mit dir teile. Denn bereits beim Start mit Pilgerplausch vor ja mittlerweile über 2 Jahren habe ich mir gewünscht, irgendwann mal Walter hier interviewen zu können. Walter Hommelsheim ist Coach und Speaker rund um die Themen der Persönlichkeitsentwicklung. Und als ich damals im Herbst 2020 überlegt hatte, eine Coaching-Ausbildung zu machen, bin ich auf Walter und auch seine Frau Christina mit dem Greater Life Coach gestoßen. Wie du mittlerweile vielleicht schon bei Pilgerplausch rausgehört hast, bin ich ja seit dem Pilgern mit meinem Bauchgefühl total verbunden und immer offen für Zeichen, die mir auch das Leben schickt. Und ich hatte mich damals für eine Infoveranstaltung zu der Ausbildung angemeldet, wollte einfach mal reinhören. Und Walter und Christina kannte ich bis dato auch gar nicht. Was dann aber passierte, war für mich ein ganz klassischer Pilgerzaubermoment. Nicht nur, dass Walter und Christina genau von den Bestandteilen wie innere Kindarbeit, Emotionen, Vergebung, Visionsarbeit berichteten, die mir bis dahin schon selbst so viel geholfen hatten. Zusätzlich erwähnte Walter wirklich nur in einem Nebensatz, dass er eine besondere Erfahrung beim Pilgern auf dem Jakobsweg gemacht hatte, die er übrigens auch später mit uns teilen wird. Und da war es mein Zeichen. Denn bisher hatte meine Mischung aus Pilgern und Coaching ja nur in meinem Kopf existiert. Durch die Pilgerbegleiterausbildung, die ich dann ja gemacht hatte, konnte ich zwar einige Puzzleteile zusammenstecken, aber eben nicht alle in meinem Kopf verbinden. Und dann war es auf einmal genau das Richtige, auch mit dieser Coaching-Ausbildung, weil ich am Anfang schon noch gezweifelt hatte, ob sich das Pilgern mit dieser Ausbildung überhaupt so vermischen ließe. Und genau das war dann alles weg. Die ganzen Zweifel waren mit diesem Zeichen weg und also habe ich mich natürlich für diese Ausbildung angemeldet. Und ja, was soll ich sagen? Es war die beste Entscheidung. Ich habe so, so viel über mich selbst gelernt und einfach auch ein wahnsinnig tolles, tiefgehendes, großes Handwerkszeug mit an die Seite bekommen, um dich bei deinen Themen zu unterstützen, die vor, während und nach den Pilgern hochkommen. Ja, und auch für Walter war der Pilgerweg eine Reise zu sich selbst. Nach außen hin sah sein Leben nämlich eigentlich so aus, als ob er schon alles geschafft hätte. Er sah glücklich aus mit seinem Leben auf Fuerteventura, als Surfer, als Inhaber mehrerer Bekleidungsgeschäfte mit einer eigenen Kollektion. Aber im Inneren holte ihn halt immer eine tiefe Ohnmacht ein, die den Macher und Lösungsfinder Walter ausbremsten. Und wie es dazu kam, warum ihn am Anfang auch der Weg im wahrsten Sinne des Wortes ausbremste und ob er dann sein eigenes Tempo finden konnte, das erfährst du jetzt im Interview mit Walter Hommelsheim. Ganz, ganz viel Spaß.
Herzlich willkommen, lieber Walter Hommelsheim. Walter, ich freue mich so sehr, dass du heute mit im Podcast Pilgerplausch dabei bist. Du bist ein ganz besonderer Gast für mich, aber da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Ich würde sagen, starten wir mal mit einer kleinen Vorstellung von dir. Herzlich willkommen.
Ja, schön, dass ich da sein darf, Denise.
Erzähl doch mal, wie bist du, also was macht dich überhaupt aus, hier bei Pilgerplausch ein bisschen mitzuplauschen? Bist du überhaupt Pilger?
Ich bin Pilger und ich war schon 6-mal auf dem Jakobsweg. Ich liebe den Jakobsweg und der Jakobsweg war für mich wirklich ein Wendepunkt in meinem Leben. Das war etwas, was ich auch deswegen immer wieder gerne erlebe. Zwar nicht in dieser Krise, in der ich damals war, als ich gestartet bin, aber Ich mag einfach diese Energie von Menschen, die unterwegs sind, die etwas für sich erfahren wollen, auf welche Art auch immer, vielleicht aber auch etwas lösen wollen, vielleicht auch vor etwas wegpilgern wollen, was noch oft ist. Und bei mir war es damals eine Beziehungskrise und ich war ja wirklich so ohnmächtig und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich konnte nicht mehr richtig arbeiten. Ich habe damals hier auf Fuerte gelebt. Ich bin jetzt auch auf Fuerteventura gerade und ja, war eine schwierige Zeit, weil ich irgendwie gar nichts mehr genießen konnte. Und habe ich gesagt, komm, ich gehe einfach laufen. Laufen hat schon vor 1000 Jahren irgendwelchen Mönchen geholfen. Also kann es mir jetzt auch helfen. Und ich bin von Saint-Jean-Pied-de-Port über die Pyrenäen dann bis nach Santiago de Compostela gewandert. Und das war das Beste, was ich in dieser Zeit hätte machen können. Und es war ein Wendepunkt in meinem Leben.
Du hast gesagt, es ist also ich schätze mal, von dem du gerade gesprochen hast, der erste Camino von den sechs. Wann genau war das dann? Also wie lange ist das schon her?
Das war 2008, also schon eine ganze Weile her. Und es war damals wirklich ja, es war gerade dieses Buch vom Habe Kerkeling rausgekommen, aber deswegen bin ich nicht diesen Weg gelaufen, sondern, oder es war kurz davor, ich weiß nicht, 1, 2 Jahre vorher, sondern ich habe mich daran erinnert, weil ich ein Buch von Paulo Coelho, der Jakobsweg, gelesen habe, was mich sehr berührt hat und was ich total spannend fand. Und tatsächlich war ich dann plötzlich in der Situation, ja, was mache ich? Entweder ich mache Interrail durch ganz Europa oder ich wandere und habe mich dann fürs Wandern entschieden. Ja, und das war wirklich genau die richtige Entscheidung.
Total spannend. Ich habe auch so eine ähnliche Geschichte. Bei mir war es ja auch Beziehungskrise oder Beziehungsaus. Und dann war auch die Frage, pilgern oder auf ein Kreuzfahrtschiff anheuern. Und deswegen bin ich spannend, was du noch so weiter zu erzählen hast. Du hast gesagt, 2008, die Beziehungskrise. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen in den Walter, wie er damals war?
Ja, der Walter, der war hier auf Fuerteventura, der hatte ein Klamottenunternehmen, sage ich mal. Ich hatte unterschiedliche Läden, glaube ich, am Festland, in Spanien, Portugal und hier auf den Kanarischen Inseln hatte ich Bekleidungsgeschäfte und hatte meine eigene Marke kreiert. Die hieß damals Hotchpotch. Ich war Surfer, ich habe das Leben genossen und ich war einfach so ich würde mal sagen, in so einem Schlafzustand, zwar einem positiven, aber ich habe schon gemerkt, irgendwie, ja, das ist ja alles okay, aber ich habe mich selbst in wirklich eine sehr, ich sag mal, schwierige Situation beziehungstechnisch gebracht, und habe es herausgefordert, diese Krise. Und dann hat meine Frau das Gleiche gemacht. Du ahnst es wahrscheinlich. Ich habe zuerst meine Frau betrogen und dann hat meine Frau mich betrogen oder ja, einfach eine Außenbeziehung gehabt und in dieser Situation konnte ich natürlich dann gar nicht damit umgehen und konnte aber auch nichts sagen. Das war natürlich klar, da war nicht viel Argumentation übrig. Insofern war ich ohnmächtig. Ich konnte nichts machen. Und das war etwas, was ich in meinem Leben immer versucht habe zu vermeiden. Ich wollte immer etwas, wenn es ein Problem gab, habe ich das versucht zu lösen, was ja auch grundsätzlich gut ist. Aber manchmal bringt uns das Leben in Situationen, wo wir ja auch eine Seite in uns erfahren müssen, die wir einfach versuchen zu vermeiden. Etwas, was wir von uns trennen, etwas, was wir nicht sein wollen, etwas, was wir ja auch erleben müssen, um zu wachsen. Und ich habe mich damals entschieden, okay, ich hole mir jetzt nicht einen Haufen, was weiß ich, Hörbücher, die sich mit sonst was beschäftigen, sondern ich werde mich nur mit Bewusstseinserweiterungen und mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen und habe mir solche Podcasts runtergeladen oder YouTube-Videos, die ich dann nur gehört habe. Und dabei war Robert Betz und mit Robert Betz auf dem Ohr bin ich damals losgelaufen. Und ich habe mich damals noch vom Jakobsweg für eine Therapeutenausbildung angemeldet. War also wirklich ein kompletter Shift von hier auf Fuerte, Klamotten verkaufen, auch sehr erfolgreich. Ich war sehr erfolgreich. Und das dann wieder loszulassen und was ganz Neues anzufangen. Und es ging natürlich dann Schritt für Schritt. Irgendwann haben wir uns tatsächlich dann auch ganz getrennt, meine Ex-Frau damals und ich. Und ich bin, wie du weißt, heute mit Christina zusammen, seit 12 Jahren jetzt und lebe jetzt die Beziehung, die ich mir damals visioniert habe. Also ich habe auf dem Jakobsweg bin ich mit einer klaren Vision gelaufen. Nämlich, wie, erstmal mit der Frage, wie will ich Beziehung leben? Wie möchte ich Beziehung leben? Und dann, welche Eigenschaften macht es aus? Wie so Eckpfeiler? Ja, und da bin ich natürlich auch einigen Themen in mir begegnet, nämlich, dass ich einfach wirklich auch Angst hatte vor wirklicher Nähe, dass ich mich nicht wirklich einlassen wollte bisher auf wirkliche Herzöffnung, auf wirklich verletzlich sein. Und ja, dann habe ich tatsächlich die Weichen gestellt, um das heute so zu leben.
Ja, du hattest erzählt, dass du losgegangen bist und das Thema Beziehung bei dir im Fokus stand. War das von vornherein so? Weil es ist ja oft so, es gibt ja diesen Spruch, der Weg gibt dir das, was du suchst. Nicht das, was du suchst, sondern das, was du brauchst. So. Ist es so, dass du es von Anfang an gesucht hast, diese Beziehungsklarheit, nenne ich mal? Oder?
Ich sag mal so, der Weg gibt dir das, was du brauchst. Das kann ich hundertprozentig unterschreiben. Und natürlich ist das Thema, mit dem ich unterwegs war, war die Krise, weil ich war in dieser Krise. Das war so ein bisschen wie bei dir. Ja? Mhm. Wahrscheinlich bist du jetzt auch nicht plötzlich mit völlig anderen Themen darum gelaufen, sondern du warst ja in deinem Loch, also musstest du irgendwie mit dieser Krise klarkommen. Ja. Und dafür ist der Jakobsweg wunderbar. Das heißt, für jeden, der jetzt zuhört und sagt, boah, ich habe manchmal auch so eine Krise, das Beste, was man machen kann, ist sich bewegen. Weil diese Thematik nicht nur im Hirn passiert, sondern der Körper trägt eben auch diese Blockaden, aber auch die Spangen, die emotionalen Themen. Und den Körper mitzunehmen, ist fundamental wichtig. Und das Einfachste ist zu laufen. Mhm. Und wenn man so lange läuft, du bist wahrscheinlich auch diese 800 Kilometer gelaufen.
Ein bisschen früher bin ich, also später in dem Fall eingesetzt, genau.
Ja. Aber da bist du bist viele hundert Kilometer gelaufen. Und es bewegt sich dabei was. Und ich kann nur sagen, das, was mir auf dem Jakobsweg nachher passiert ist, war mystisch. Und es war genau das, was ich gebraucht habe. Ich brauchte dieses Erlebnis. Und das hatte letztendlich nachher gar nichts mehr mit der Beziehung zu tun, sondern nur noch mit der Beziehung mit mir selbst. Du ahnst es. Wir sind immer die Ursache für diese Beziehung. Und deswegen war das für mich eine ganz heilsame Reise.
Aber wenn du jetzt sagst, du die Bewegung mitnehmen, du hast erzählt vorher, dass du Surfer warst oder wahrscheinlich auch noch bist. Wieso ist es beim Pilgern anders, sage ich mal, als jetzt beispielsweise, wenn du dich morgens hinsetzt, meditierst, vielleicht ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung machst und dann einfach auch noch zwischendurch surfen gehst? Wo siehst du darin den Unterschied?
Also ich glaube, dass dieser Weg einfach eine tausendjährige oder über tausendjährige Geschichte von Menschen hat, die aus einem ganz bestimmten Grund gehen. Früher war es sehr religiös, später wurde es dann ja sehr viel oder in den letzten Jahrzehnten sehr viel persönliche Persönlichkeitsentwicklung, wobei das, glaube ich, früher auch so war, nur dass es sich etwas anders gezeigt hat. Und Energie lässt auch ja eine Spur. Und wenn tausend Jahre, Millionen von Menschen über diesen Weg gehen, dann bin ich fest davon überzeugt, dass es eine Spur hinterlässt, also eine energetische Spur hinterlässt, wie so eine Art Kraftort, der sich über 800 Kilometer zieht. Und dass auf diesem Weg Dinge passieren, die eben auf einem Hochpfad in den Alpen so nicht passieren. Mhm. Erstmal ist natürlich der Fokus anders. Die Menschen laufen und sie haben einen anderen Fokus, als wenn ich mal hier wandern gehe, mal 20 Kilometer. Sondern es geht darum, diese Energie, die der Weg sowieso hat und den eigenen Fokus, das bewirkt etwas, dass sich Dinge zeigen auf dem Weg. Und das kann so unterschiedlich sein. Der Weg hat mich zum Beispiel als erstes mal runtergebremst, weil ich war ja so, naja, was soll hier schon passieren? Also dann gehen wir halt den Weg und dann, ich weiß nicht, ob du das kennst, in Saint-Jean-Pied-de-Port geht es erstmal 20 Kilometer nach oben und zwar immer nur bergauf, bergauf, bergauf über die Pyrenäen. Und ja, dann bin ich so an 70-jährigen Leuten vorbeigelaufen und dachte, Gott, wie sollen denn die hier jemals hochkommen? Ja, und dann schon fast so ein bisschen überheblich, dann da vorbei und zack, nach oben. Und dann nach 20 Kilometern geht es dann nochmal 6 Kilometer oder 4 Kilometer runter. Und da gibt es eben die Direttissima oder eben den Serpentinenweg. Du ahnst, welchen ich genommen habe? Doch klar, geradeaus runter, ich wollte ja ankommen. Und ich habe mir gleich am ersten Tag bei diesem Runterlaufen meine Knie sozusagen, also so zerschossen, dass ich am nächsten Tag sie nicht mehr bewegen konnte. Also ich bin aufgestanden und ich bin gelaufen wie ein 80-Jähriger.
Ein 70-Jähriger, von dem du vorhin
Ja, nee, die waren
erzählt
besser.
hast.
Und das Spannende war, dass die mich dann in den nächsten Tagen alle überholt haben.
Wow.
Und ich musste dann 2, 3 Tage wirklich leiden. Das war so eine Sehnenentzündung oder was auch immer das war. Und ich bin gelaufen ganz langsam. Und ja, die haben sich dann um mich gekümmert, waren freundlich zu mir und haben mir irgendeine Creme gegeben. Ja, und dann sozusagen, der Weg hat mich runtergebremst, hat mich angehalten und gesagt, weiter, was machst du denn hier? Geht es jetzt hier um Sport oder was? Und das passiert den Menschen auf die unterschiedlichste Art. Solche Dinge. Das war das allererste, gleich am ersten Tag. So, dann war ich schon mal von meiner Grundgeschwindigkeit, die bei mir sowieso sehr hoch war in dieser Zeit, so mal runtergebremst. Und ja, dann konnte ich anfangen zu laufen. Und das war, glaube ich, so der Startpunkt. Und was auch schön war, in der ersten Nacht in Roncesvalles, das ist eine riesige Pilgerherberge mit 120 Betten, alle in einem Raum. Also der Horror für viele, habe ich wirklich, standen nachher alle Männer zur Dusche an, in dieser Dusche, da gab es bloß 2 Duschkabinen und es standen alle da hintereinander. Und vor mir und hinter mir standen dann Menschen, mit denen ich da zum ersten Mal gesprochen habe, mit denen habe ich heute noch Kontakt. Also wirklich Freunde fürs Leben, habe ich genau dort an dem ersten Tag getroffen. Und ich glaube, auch das ist eine Faszination. Man trifft Menschen auf einer völlig anderen Art. Keiner erzählt, was für ein Auto er fährt oder was für ein tolles Haus er bewohnt, noch nicht mal, was er beruflich macht, sondern es geht darum, letztendlich, wer bist du? Und das interessiert die Leute dort. Und deswegen ist es so faszinierend. Deswegen ist die ganze Energie völlig aufgelöst von, ich muss irgendwie meinen Selbstwert durch, boah, was ich alles erreicht habe, dort jetzt aufpolieren, sondern das interessiert die Leute nicht. Die
Es war
Leute, ja.
für mich damals auch tatsächlich sehr heilsam, weil ich bin ja arbeitslos gepilgert und es war für mich irgendwie so ein ganz, ganz großer Stempel, wo ich dachte, der ist dick und fett auf meiner Stirn drauf und jeder sieht den auch und bloß nicht drüber sprechen. Und ich war so verwundert, dass das ganz, ganz selten zum Thema kam und dass es eigentlich auch als was Positives gesehen wurde, weil der Weg halt auch so viel in dir hervorruft, dass du eigentlich dich danach, also viele sich danach ja auch ganz neu ausrichten.
Und das ist sehr angenehm für ganz, ja, für viele. Es laufen ja auch tatsächlich teilweise auch Obdachlose dann, der eine oder andere dort. Und es ist einfach der Mensch interessiert in diesem Moment. Und das fand ich auch sehr, sehr, sehr schön.
Das heißt, an deine Grenzen bist du dann eher körperlich gekommen, obwohl du eigentlich fit warst? Oder was würdest du sagen, was so deine größte Herausforderung damals war?
Also, es war die erste Herausforderung war nicht die größte Herausforderung. Das war erstmal so ein Runterbremsen, da war erstmal, okay, große Schmerzen, aber nach so ein paar Tagen ging es ja wieder. Und insgesamt bin ich ja, ich glaube, 36 Tage gelaufen über diese 800 Kilometer. Und dann ging es mir immer besser. Auch das Thema trat so ein bisschen in den Hintergrund, mit dem ich losgelaufen bin. Und ja, dann kam so nach, ich würde mal sagen, in der 2. Woche. Ich habe dann auch interessante Gespräche geführt. Ich hatte unterschiedliche Buddies gefunden. Der eine war ein katholischer, kein Priester, sondern ein, wie heißen denn die?
Diakon oder
Genau, ein Diakon, ja, aus Österreich. Dann ein kanadischer Weltenbummler und eine australische, ein Mädchen. Die war deutlich jünger noch. Und das waren so ein paar Leute, die wir dort so zusammen hatten. Und ich hatte aber von Anfang an gesagt, nee, ich möchte, sei mir nicht böse, ich möchte jetzt nicht hier neue, also habe ich nicht so genau gesagt, aber so habe ich es eigentlich gemeint. Ich will jetzt hier nicht Freunde finden, ich möchte eigentlich zu mir finden. Insofern habe ich immer abends wieder gesagt, komm, wir sehen uns irgendwann. Und das Spannende war, ich habe die immer wieder getroffen und man läuft ja immer in so einer Zeitrange durch diese Etappen, weil ja die meisten ungefähr 25 Kilometer am Tag laufen, so im Schnitt. Es gibt ein paar, die laufen dann 40 Mal, aber die werden dann auch wieder eingefangen durch den Körper, sage ich mal. Oder manche sind noch, laufen nur 20, aber so zwischen 20 und 25. Und deswegen trifft man eigentlich auch immer die ähnlichen Leute. Und dann, ja, dann ging es mir immer wieder besser. Und irgendwann kam dann etwas, was ich, ja, wo ich auch plötzlich im rechten Fuß oder ich weiß, oder der linke Fuß, ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, es war der linke Fuß, habe ich Schmerzen entwickelt. Und ich habe dann angefangen, dort hineinzuatmen und auch bin damit gelaufen und die wurden immer schlimmer und schlimmer. Und damals ist dann tatsächlich eine Situation passiert, wo ich, die ich als die intensivste des ganzen Weges beschreiben würde, die vielleicht für den einen oder anderen seltsam klingen mag, aber damals bin ich meiner, so sozusagen mir selbst begegnet, meiner Seele. Das war wirklich wie so eine Erscheinung, die durch Schmerzen ausgelöst wurde, in die ich mich so hineingeatmet habe. Und dann bin ich da wirklich über Kilometer wirklich in diesem Schmerz gelaufen und geatmet und geatmet und geatmet. Und ja, und plötzlich war da eben wie so eine Art Lichtgestalt vor mir und die hat einfach nur gesagt, du wirst geliebt. Und das war sowas, ich konnte das jahrelang nicht erzählen, weil mir sofort die Tränen gekommen wären. Und es ist so tiefgehend gewesen, weil ich war so sehr auf der Suche nach Liebe, nach Anerkennung, immer im Außen. Und diese Lichtgestalt hat gesagt, nach dem Motto, ja, ist Unsinn, weil du wirst so oder so geliebt und wie jeder andere auch. Und das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, boah, okay. Danach, da bin ich wirklich wie zusammengebrochen, habe geheult und in diesem Moment kam nicht hinten einer, nicht vorne einer, kam niemand. Ich konnte das wirklich durchleben und bin dann, als ich mich wieder einigermaßen gefasst hatte, weitergelaufen und waren da so zwei sehr bodenständige bayerische Pilger, die da mit ihrem Bier saßen und habe ich mich erstmal so dazugesetzt und dann war's, dann war es, habe ich mich wieder so beruhigt und am selben Abend habe ich in so einer Herberge eingecheckt, da waren nur noch zwei Betten frei und ich habe mich oben hingelegt und unten war noch frei und ich sagte, wem kann ich sowas erzählen? Die halten mich doch alle für bescheuert. Dann habe ich gesagt, na gut, also wenn ich diesen katholischen Diakon nochmal treffe, der kennt sich doch aus, dem kann ich das erzählen, ja, und genau der hat dann unter mir eingecheckt, eine Stunde später, also das war wirklich so eine Fügung und dann habe ich mit dem über das mein Erlebnis gesprochen und das war wirklich ganz, ganz berührend, er hat deshalb keine großen Schlüsse draus gezogen, er hat nur gesagt, ja, genau das passiert hier und insofern war das so das Schlüsselerlebnis, dass ich auch immer wahrscheinlich in Beziehungen gesucht habe, dass ich immer versucht habe, diese Liebe zu kriegen, aber eben nicht richtig. Ich hatte Angst davor, also das nicht richtig einlassen und dass das das Grundthema in meinem Leben damals war. Dass ich mich selbst nicht geliebt habe und dass ich nicht verstanden habe, dass die Liebe von außen dann nicht so richtig bei mir ankommt. Und genauso ist es leider. Du weißt es ja aus deiner Ausbildung, aus der Arbeit, die wir jetzt seit vielen, vielen Jahren machen, dass genau das der Kern aller Persönlichkeitsentwicklung ist. Es geht kein Weg um die Selbstliebe herum. Und wenn sie nicht da ist, dann kommt man an diesem Thema nicht vorbei.
Ja, wie ist es dann für dich weitergegangen? Also, wie bist du vielleicht auch in Santiago angekommen? Also, manche gehen ja davon aus, dass man ankommt und dass dann alles geheilt ist. Die Selbstliebe ist zu 100% da. War das für dich so?
Nein, nein, aber es war natürlich, das war mir schon vorher klar. Also ich meine, das ist so wie, wenn die Leute eine Coaching-Sitzung machen und denken, danach bin ich erleuchtet. Ja, das ist so läuft das Leben nicht. Das Leben ist ein Prozess und das Ganze, es geht ja darum, sich dem Prozess zu stellen, beziehungsweise ich sehe das eher auch als Spiel, als freudiges Spiel mit dem Leben. Und viele sehen es als Kampf. Und darin, wenn du gegen das Leben kämpfst, dann schickt es dir Gegner und dann kannst du auch kämpfen, wenn du willst. Aber wenn du bereit bist, dieses Spiel einzugehen, dann kann es auch sehr viel Spaß machen. Und Ich glaube, das ist mir auf dem Jakobsweg insofern klar geworden. Ich hatte damals schon sehr viel gelesen. Ich habe schon sehr viel mit mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Ich hatte so eine energetische Technik über viele Jahre gelernt. Das heißt Dan, also ein bisschen wie Reiki. Also ich war da schon sehr, sehr lange drin. Und ja, dennoch war das ein Neustart, weil ich mich dann habe ausbilden lassen zum Transformationstherapeut und bin dort innerhalb von wenigen, ja, in ein, zwei Jahren plötzlich war ich im engsten Kreis bei Robert Betz und habe die Ausbildung geleitet und so weiter. Und das war, ja, das war so der, es war genau so geplant, so von meiner Seele habe ich so das Gefühl, da, genau da, wupp, das ging dann wie, ja, wie D-Zug durch und plötzlich, ja, habe ich mich dort dann aber auch wieder ein Stück weit verloren und bin da dann auch, habe dann auch nochmal neu gestartet, habe dort Christina kennengelernt und wir haben uns dann irgendwann, ja, selbstständig gemacht, eben nach vielen Jahren bei Robert und ich bin ihm heute sehr, sehr dankbar, aber nicht aber, sondern und. Ich habe gemerkt, ich brauche da noch etwas. Da fehlt mir was. Ich habe noch weitere Ausbildungen gemacht. Christina hatte ja schon viele Ausbildungen gemacht und wir haben dann unsere eigene Methode daraus entwickelt. Natürlich ist da auch sehr viel von Robert mit drin und dennoch ist da eine ganz große Tiefe reingekommen und auch, es kommt immer mehr dazu. Jetzt haben wir in den letzten 2 Jahren sehr viel Trauma-Achtsamkeitsarbeit mit hineingebracht und ja, das ist, jetzt kommt gerade wieder der nächste Bereich, der sehr, sehr spannend ist, mit dem ich mich gerade beschäftige, auch in der Körperpsychotherapie. Also, das Leben ist Entwicklung. Das Leben geht immer weiter. Und selbst wenn man, ja, eine Methode entwickelt hat, wie wir, oder auch sehr erfolgreich sind, wie wir es sind, geht es immer weiter. Es geht immer weiter, so zumindest bei uns im Lernen, im Dazugewinnen und ja, dieses Leben durch Pilgern, sage ich mal. Es ist ja wie beim Pilgerweg, dass du nicht irgendwo ankommst in Santiago, sondern da fängt ja die Pilgerreise eigentlich erst an, nämlich die passiert in deinem Leben. Und das Leben zu sehen als eine Reise, als Pilgerreise, das finde ich schon sehr passend.
Ja. Gelingt dir das, das Leben so zu sehen? Weil das ist, glaube ich, die größte Herausforderung eines Pilgers, der zurückkehrt. Würdest du sagen, dass die Erkenntnisse vielleicht auch vom Pilgern da weitergeholfen haben, jetzt auch dein Weg vielleicht sogar auch zu formen? Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was überhaupt gerade dein Weg ist? Also, was hast du erschaffen vielleicht auch?
Also, wie gesagt, der Weg war bis dahin bei Robert Ausbildungsleiter zu sein und einer von nicht vielen. Und das war wirklich so eine ganz tolle Sache. Dort habe ich Christina kennengelernt. Sie war dort auch Ausbildungsleiterin. Und wir haben dann etwas Eigenes kreiert, eine eigene Methode, nämlich erst hieß es die Herz-über-Kopf-Methode. Dann haben wir sie die liegende Acht genannt, weil es eben in der liegenden Acht, in dieser Coaching-Methode, die eigentlich jeder für jedes Thema nutzen kann. Das ist ganz einfach, indem man immer schaut im Jetzt, genau in der Mitte sozusagen der liegenden Acht, was ist eigentlich wirklich los? Was ist im Jetzt in meinem Thema, in meinem Leben los? Und irgendwas ist ja immer los, sage ich mal, oder jetzt nicht dauerhaft, aber es kommen immer wieder solche Herausforderungen für jeden Menschen. Und sich dann zu fragen, okay, was triggert mich da in diesem Thema, in diesem Menschen, in dieser Situation? Was ist es, was meinen Knopf drückt? Und dann kommst du zu dem Thema unter dem Thema. Und wenn dich zum Beispiel dein Freund oder deine Freundin nervt, weil sie immer alles liegen lässt, dann liegt darunter ein Thema vielleicht nicht gesehen werden, nicht wertgeschätzt werden. Das ist das wirkliche Thema, was angetickert wird. Und das ist wie so ein Knopf, der hier so sitzt und die anderen drücken drauf. Und dann schaue ich, okay, woher kenne ich das? Woher kenne ich das? Und dann geht es in die Vergangenheitsschleife der liegenden Acht und dort sitzen dann die Gefühle, die Emotionen und die sitzen im Körper. Das heißt, wir gehen über den Körper zu den Emotionen, weil wenn ich versuche, mich persönlich weiterzuentwickeln, aber meine Emotionen weiterhin wegdrücke, kann das nicht funktionieren. Das heißt, alle Gesprächstherapie muss irgendwann emotionale Seiten bekommen, weil die Emotionen im Körper stecken. Und in dem Moment, wenn ich diese Emotionen befreiend, loslassend fühlen kann, dass ich sie integriere, in der Traumaarbeit sagt man eben auch, dass man etwas, was abgespalten war, wieder dazu holt, wieder integriert. sodass es dazugehört. Es geht also bei uns nicht ums Wegmachen, sondern ums Integrieren. Und in dem Moment treffe ich natürlich auch die Ursache für diesen Knopf, der heute in meinem Leben ist. Und der hat oftmals mit unserer Kindheit, mit unserer Vergangenheit zu tun. Dann treffe ich das innere Kind. Auch das kann ich integrieren, weil wir haben viele unserer Situationen einfach weggedrückt, weil wir gesagt haben, ach, das bin nicht ich, das will ich nicht sein. Und ich lehne mich dafür ab und ich schäme mich dafür und ich bin nicht gut genug oder tausend Sachen. Und das dann dazu zu holen und dann in die Zukunftsschleife der liegenden 8 zu wechseln und dich zu fragen, okay, wer will ich denn eigentlich sein? Meine Vision zu stärken von dem, der ich sein will. Und das habe ich definitiv in beziehungstechnischer Sicht auf dem Jakobsweg getan. Obwohl ich mit meiner Ex-Frau wieder zusammenkommen wollte, habe ich ganz bewusst nicht sie mit hineingenommen in die Vision, sondern gesagt habe, okay, egal wer es in Zukunft ist, wie möchte ich Beziehungen leben? Was sind meine Werte? Was ist das Wichtigste, was ich jetzt leben möchte? Und ja, da habe ich mich klar ausgerichtet und habe ein Signal ins Feld gesendet, wie wir sagen, ins Feld der Möglichkeiten. Und irgendwann ist dann Christina aufgetaucht. Auch das war kein Selbstläufer. Das war nicht so einfach am Anfang, aber wir gehen einen wunderbaren gemeinsamen Weg des Wachstums und das geht. Geht heute und morgen und in den nächsten 20 Jahren weiter oder 30 oder 40. Also, das ist genau der Punkt, dass man wir wandern durchs Leben, Christina und ich, wir pilgern gemeinsam und manchmal laufen wir ein bisschen weit auseinander, manchmal laufen wir ganz nah zusammen, aber wir gehen immer in dieselbe Richtung. Weil, wenn sie in die andere Richtung gehen würde, dann würden wir uns verlieren. Und das ist, glaube ich, für Beziehungen unglaublich wichtig, dass man das als Pilgerreise versteht. Und dass es nicht ums Ankommen geht. Und manche Reisen enden dann so, weil man einfach das sich aus den Augen verloren hat, weil man eben völlig andere Wege geht und nie drüber gesprochen hat und sich dann wundert, oh Gott, was ist denn jetzt los? Aber stell dir den Jakobsweg vor und du bist in Pamplona und ja, einer geht Richtung Madrid. Dann wird's schwer. Dann wird man nicht zusammen in Santiago ankommen.
Ja, ich finde, deswegen ist Pilgern ja auch immer so ein wunderschönes Bild fürs Leben oder Spiegel fürs Leben, weil man es einfach so extrem auf jeden einzelnen Bereich, auf einzelne Dinge ja, spiegeln kann am Ende. Du hast es beschrieben und es ist ja auch die liegende Acht, die Methode, die mir, ich habe ja die Coaching-Ausbildung bei euch gemacht, so viel gegeben hat und auch nochmal ganz andere Erkenntnisse gebracht hat. Abseits des Pilgerns, wie würdest du sagen, also was ist vielleicht, wenn man pilgern geht, der Fokus von dieser liegenden Acht? Ist es das im Hier und Jetzt sein? Ist es die Vergangenheit? Ist es die Vision oder ist es vielleicht sogar ein Mix aus allem?
Ja, da frage ich dich zurück. Was waren denn deine Erkenntnisse aus der liegenden Acht? Dann kannst du sie eins zu eins aufs Pilgern übersetzen. Sag mal, wie würdest du sagen, was waren deine Erkenntnisse in dieser Arbeit? Wo bist du dir näher gekommen? Wo hast du dich mehr kennengelernt?
Also am Ende erstmal im Hier und Jetzt, weil genau dadurch kommen wir ja an die Themen, wie du es ja auch so schön gesagt hast, mit den Knöpfedrückern. Ich fand es super spannend zu erleben, welche Menschen dir auf einmal begegnen. Ich habe, ist glaube ich sogar auch von Robert Betz, das Arschengel-Thema. Also genau diese Menschen kommen dann im richtigen Moment auch und legen wieder was frei, wo du hinschauen kannst, wenn du magst oder wenn du vielleicht auch oft die Kraft, das merke ich auch, manchen fehlt einfach auch die Kraft dazu hast. Und ich sehe das so, dass der Weg anfängt eigentlich im Hier und Jetzt und dass er aber viel immer noch in der Vergangenheitsschleife am Anfang ist. Und dass man dann irgendwann die Themen, ich meine, jedes Thema kommt ja trotzdem immer zum bestimmten Zeitpunkt, es kommt nicht alles auch auf dem Weg hoch, dass man das dann vielleicht für sich lösen konnte und da vielleicht dann auch in die Vision findet. Also am Ende ist es wirklich das gesamte Paket.
Ja, so habe ich es auch erlebt, genau. Ich bin dort gestartet, war erstmal sehr mit meiner Vergangenheit konfrontiert und dann im Mittelteil des Weges war ich einfach nur in dem Moment, was für Probleme haben wir denn auf dem Camino? Wo schlafe ich? Was esse ich? Und wo kann ich abends mein Bier trinken? Und das war's doch. Also es gibt ab einem gewissen Moment keine Probleme mehr, sondern es ist wirklich diese Freiheit, den nächsten Schritt zu tun und das zu erfahren, was jetzt gerade hier gerade da ist. Da ist eine schöne Aussicht, hier ist ein steiler Berg, da geht es gerade steil runter, hier regnet es gerade, es scheint die Sonne, dort hängen die Trauben an dem Rebstock und also diesen Genuss der, ich glaube, deswegen genießen die Menschen das so sehr, weil sie das in ihrem Leben noch nicht haben. Und ich glaube, meine feste Überzeugung ist, dass das Leben genauso auch sein kann wie der Kamin. Also wie der Kamin im Mittelteil, dass man das, was sich zeigt, im Jetzt auch wirklich löst. Der Berg, der sich auftut, der muss bestiegen werden. Es geht kein Weg drumherum. Und ich glaube, dass diese Art, den Camino zu leben, wenn man das übertragen würde auf sein Leben, dann, ja, dann lebst du genau so, wie du wandern gehst. Und ich glaube ein Stück weit, dass ich das heute genauso lebe. Also ich, das heißt nicht, dass ich keine Probleme habe oder dass nicht sowas auftaucht, sondern dass ich die aber bereit bin anzugehen und dass ich mich in immer noch tiefer kennenlerne. Und das ist schon erstaunlich, dass das möglich ist, aber es ist möglich. Und ich merke das gerade in letzter Zeit, dass diese Reise immer weitergeht. Der Weg geht immer weiter und er wird nicht langweilig.
Ja, jetzt hast du aber gesagt, dass das Pilgern ja einfach auch sehr viel Stärke bringt, sehr viel im Hier und Jetzt. Und trotzdem machst du ja aber auch viel Coaching. Also du integrierst das ja schon sehr in deinem Alltag, aber du bist Wiederholungstäter. Du bist, hattest ja gesagt, du warst das sechste Mal Pilgern. Wie kann ich mir das vorstellen? Was kommt dann in deinem Kopf irgendwie hoch, dass jetzt so der Moment ist, wieder pilgern zu gehen, wo du doch sehr viel schon von Persönlichkeitsentwicklung umsetzt?
Also das hat weniger mit dem, also ich muss durch die einzelnen Wege gehen. Also das erste Mal war ich wirklich begeistert. Im nächsten Jahr habe ich gesagt, boah, obwohl es mir jetzt so viel besser geht, also den Jahr danach, ich möchte einfach noch mal 2 Wochen pilgern. Dann bin ich noch mal 2 Wochen losgelaufen und da habe ich gemerkt, da bin ich, war ich tatsächlich in so einem Wartejahr auf die Ausbildung, weil das hat nicht sofort geklappt. Ich musste ein Jahr warten und dann habe ich gesagt, ja, dann kann ich doch auch noch mal pilgern gehen. Und dort war ich dann tatsächlich auch für andere da. Ich habe das gemerkt. Ich habe dann Kanadier kennengelernt, der gerade seine Mutter verloren hatte und der hat sehr damit gehadert und mit Gott gehadert und mit und ohne ihn jetzt groß zu coachen, war ich an seiner Seite und wir sind da auch ein Stück weit zusammengelaufen. Das war überhaupt ein sehr lustiges Team. Also wir beiden waren so um die 40 irgendwas oder ich weiß nicht, ja, so um den Dreh. Und dann war noch ein 18-jähriges Mädel und ein 19-jähriger Junge. Wir waren auch noch dabei. Also wir waren so eine Vierergruppe und es waren schöne 2 Wochen, aber es war jetzt weniger für mich so ein Wow-Effekt, dass ich für mich noch weiter tiefer gegangen bin, sondern es war einfach was, was ich noch mal haben wollte, weil es einfach schön war. Und der dritte Weg, und der vierte und der fünfte, das waren alles, Wege, die ich mit Gruppen gelaufen bin. Das heißt, ich habe gemerkt, wow, okay, auf diesem Weg passiert was. Da kann man Menschen begleiten. Und es gibt so viele, die sich das auch nicht trauen, die sagen, oh, alleine laufen. Vielleicht erinnerst du dich auch, vielleicht bist du auch jemand, der so war, ich weiß es nicht, die dann eigentlich auch sofort jemand suchen, mit dem sie dann irgendwie zusammenlaufen können, damit man nicht alleine geht. Und ich glaube, da gibt es eine große Angst bei vielen, dass sie sagen, ich habe das immer wieder gemerkt, wenn ich dann gerade auf dem ersten Weg kam ich mit jemandem ins Gespräch, die wollten am nächsten Tag dann wieder zusammenlaufen und ich muss dann immer sagen, nee, ich laufe halt wieder alleine. Und das war auch so mein Plan. Und das ist in der Krise, glaube ich, auch gut. Ansonsten kann man das natürlich genießen, diese Gemeinschaft und diese Menschen. Und deswegen habe ich gesagt, komm, ich mache so 2 Wochen und gehe mit, es waren dann immer so 10, 12 Personen. Und ja, so habe ich dann dreimal Gruppen geleitet auf dem Jakobsweg. Das war auch sehr, sehr schön. Einmal bin ich mit 12 Frauen gelaufen. Sie nur Frauen angemeldet. Ich weiß, also es war wirklich schon fast so ein bisschen, fast schon biblisch. Also ich bin da ein bisschen Jakobsweg gelaufen und die Leute haben aber geguckt. Wir haben ja dann auch solche Coaching-Sessions gemacht und da saßen dann diese Mädels vor mir und ich habe dann diese, ja, einfach auch, man erzählt ja dann auch, du kennst ja das in der Ausbildung, wir erzählen ja dann auch Dinge. Und das war schon sehr lustig, wobei ich dann schon auch gemerkt habe, boah, das war auch eine große Herausforderung mit so vielen Frauen. Dann die ganzen Frauen sind wunderbar, aber es war dann schon eine Übermacht so. Und im nächsten Jahr bin ich dann nur mit Männern gelaufen. Auch toll. Und insofern, das war wirklich so für Coaching. Und dann bin ich das letzte Mal, das war letztes Jahr, vorletztes, letztes Jahr, da bin ich den Nordweg gelaufen. Und den bin ich einfach auch gelaufen, um wieder mal so ganz bei mir zu sein. Und das war so eine, auch wieder so ein, das hat eher so ein Gefühl von, boah, Urlaub, Auszeit. Auszeit von allem. Auszeit von Ablenkung, Auszeit von allem, in das man so reinrutscht. Und wir haben doch sehr viel auf dem Zettel, machen viele Sachen, machen viele Programme, sind viel vor der Kamera und viel im Studio, viel vor Menschen. Und immer so das Ganze mal nach hinten zu schieben und nur zu laufen. Das war wirklich sehr, sehr angenehm. Das war auch kurz nach, wir haben ja damals auch unsere größte Veranstaltung auf dem Greater Festival vor 10.000, 15.000 Menschen gesprochen. Und das war schon so, wow, aber dann auch mal wirklich niemand mehr um dich rum zu haben. Und da ist der Nordweg wunderbar. Da läuft nämlich kaum einer. Da fängst du an in San Sebastian irgendwo. Ich habe in Frankreich angefangen, weil da ein Freund von mir wohnt. Und bin morgens losgelaufen und habe den ganzen Tag keinen gesehen. Es war schon echt toll. Also dann irgendwo mal einen oder eine, aber da bist du wirklich für dich.
Ja, ich sag immer, der Jakobsweg ist, ich meine, du bist sehr sportlich, vielleicht sind es einige Hörer nicht. Ist halt vor allem Urlaub, finde ich, für die Seele, für den Kopf. Das kann alles mal ausschalten. Der Körper muss natürlich sich schon ein bisschen, ja, muss ein bisschen sich bewegen, sagen wir es mal so. Oder
Ja.
darf sich bewegen vielmehr.
Ja, man muss sein Geschwind, es ist kein Problem. Also du weißt ja, wer da alles rumläuft. Es sind ja von 80, 70, 80-Jährigen bis 18-Jährige. Viele junge Mädels habe ich auch da gesehen. Also tatsächlich Mädchen, die relativ jung sind, nach der Schule, nach dem Abi 18, 19, das habe ich einige gesehen. Aber auch dann Menschen, die dann eher so in der Lebenskrise sind, dann sehr viele Spanier, die das einfach als Lebensaufgabe, wie jeder Spanier muss einmal diesen Weg gegangen sein. Das ist ja auch da. Insofern ist es eine ganz gute Mischung aus Charakteren und jeder hat so seine Geschwindigkeit, das wollte ich sagen. Jeder hat seine Art, diesen Weg zu laufen und die musst du finden. Und ich habe zum Beispiel auch im ersten Weg habe ich einen kennengelernt. Einen deutschen Polizisten, so um die 50, der hatte dann gerade einen paar 30-jährigen Kollegen vor die Nase gesetzt bekommen, wurde nicht befördert und mit dem hat er so gehadert. Der war immer sauber und korrekt gewesen. Er hat immer alles richtig gemacht. Und dennoch wurde er nicht befördert. Und das hat ihn gewurmt, weil er sagte, ich habe immer alles richtig gemacht. Und es ist ein richtig schöner deutscher Schutzmann, der man macht es eben richtig, sauber und korrekt. Und dann kam er körperlich an seine Grenze irgendwann und er hat gemerkt, wenn ich jetzt nicht irgendwann mal den Bus nehme, komme ich nicht in Santiago an. Und er hat gesagt, nein, das ist nicht korrekt. Man darf auf dem Jakobsweg nicht den Bus nehmen. Man muss laufen. So, und dann hat er gekämpft und sich gequält und irgendwann war klar, also, jetzt musst du dich entscheiden. Entweder nimmst du den Bus oder es wird nichts. Und er hat dann den Bus genommen und wir haben ihn dann auch wieder getroffen und er war wie befreit.
Schön.
Ja, er war plötzlich, er hatte gemerkt, ach so, man muss vielleicht nicht immer alles ganz korrekt machen. Vielleicht ist es auch mal okay, was nicht korrekt zu machen. Zum Beispiel einfach mal den Bus nehmen. Und dann hat er nochmal den Bus genommen und nochmal den Bus genommen. Und es war wirklich für ihn sein Jakobsweg-Erlebnis war, den Bus zu nehmen. Und so gibt es, so unterschiedlich sind die Jakobsweg-Erlebnisse. Insofern, jeder, der das gerne machen möchte, ja, sei gespannt, was passiert, weil du kannst es nicht voraussagen. Keine
Ja.
Chance. Hat sehr mit dir zu tun und mit deiner Art in der Welt zu sein. Und es wird dich an einen Punkt bringen, wo du über deine Grenze hinausgehen darfst, um zu wachsen. Es geht halt einfach nicht anders. Oder du bleibst halt so, wie du bist.
Ich finde, das ist auch total das schöne Beispiel. Das gebe ich nämlich auch immer meinen Coaches mit. Mach dir keine Regeln oder zumindest keine, wo du sagst, da gehst du nicht drüber. Es war bei mir damals nämlich auch genauso, also nicht genauso wie beim Polizisten, aber ich hatte auch gesagt, ich höre auf dem Jakobsweg keine Musik. Kopfhörer kommen bei mir nicht ins Ohr. Wenn dann halt vielleicht, wenn ich in der Herberge bin und das Schnarchen zu laut wird, irgendwie sowas. Aber irgendwann ging es bei mir körperlich nicht mehr. Und ich habe mich dann an meine Musik erinnert, hatte mir trotzdem auch eine Playlist zusammengestellt und wusste, Musik tut mir einfach gut. Und in dem Moment, wo ich es draufgepackt habe, ging das. Es ist dann einfach gelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und genau, deswegen finde ich das auch sehr schön, wie du es erlebt hast mit dem Polizisten. Walter, ich würde jetzt gerne dir zum Ende des Interviews noch meine drei Fragen oder Standardfragen stellen an meine Gäste und bin sehr gespannt, was du antwortest. Die erste Frage ist nämlich, wie definierst du Pilgern? Was ist Pilgern für dich?
Pilgern ist für mich eine Reise zu mir selbst. Also das ist insofern eine spirituelle Reise, weil sie ganz intensiv mit mir zu tun hat. Weil wir laufen ja auf eine, ich sag mal vorsichtig, eine der hässlichsten Kirchen der Welt zu, nämlich die Kathedrale in Santiago, die ist jetzt nicht wirklich schön, sage ich mal, aber wenn du ankommst dort, ist es die schönste Kirche, die du jemals gesehen hast. Und also wenn man sich das vergleicht mit der Sagrada de Familia in Barcelona, eine wunderschöne Kirche. Und ja, Santiago ist schon. Wenn man dann noch beim Regen ankommt, ist schon sehr dunkel ins Gemäuer, aber es ist eine Reise zu mir, zu meinem Innersten und letztendlich religiös gesehen war es das schon immer. Es war ja auch, um die Sünden erlassen zu bekommen, war ja so früher auf dem Weg gibt es ja ein paar Stationen, wo man dann durch eine Vortor gehen konnte, bevor man dann wirklich gestorben ist, weil viele ja auch auf diesem Weg gestorben sind, gab es Möglichkeiten sozusagen, die Sünden vergeben zu bekommen. Ich glaube da jetzt nicht dran. Ich glaube viel eher, dass es darum geht, dass du deine eigenen dir selbst vergibst und zu dir findest. Und darum, glaube ich, wäre das meine Antwort auf die erste Frage.
Ja, total schön. Dann mal ganz praktisch betrachtet, ich packe meinen Rucksack und nehme mit. Was würdest du empfehlen? Was ist so eine Sache, die du immer in deinen Rucksack einsteckst?
Ja, ich hatte das nach 6 Wegen wirklich perfektioniert. Es waren immer genau 6 Kilo. Es sind 2 Unterhosen, 2 Paar Socken, 2 Paar T-Shirts, eine lange Hose, eine kurze Hose. Aber letztendlich, also möglichst leichtes Gepäck. Auf meinem ersten Weg hatte ich 20 Kilo.
Wow.
Darf man nicht vergessen. Ja, ich bin damals mit sehr viel emotionalem Gepäck gelaufen. Und ich glaube, das geht sehr vielen so. Und was nehme ich mit? Also ich nehme vor allem diese Bereitschaft mit, mir selbst zu begegnen und auch diesen unangenehmen Seiten in mir. Etwas, was ich nicht mehr sehen will, etwas, was ich abgelehnt habe. Das wäre schön, wenn du das mitnimmst. Wenn du jetzt auf dem Weg deinen Koffer packst, nimm die Bereitschaft mit, dass du da etwas für dich herausfindest. Und wenn es nur große Freude ist. Weil es hat ja nicht jeder irgendwie immer gleich eine Krise, aber vielleicht entdeckst du wunderbare, schöne Seiten an dir und diese Bereitschaft mitzunehmen, das wäre das.
Total schön. Das war dann auch schon die Antwort auf meine letzte Frage, was du dann auch so an spirituellen Dingen mitnimmst. Walter, ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast. Lieben Dank für alles, auch für die Ausbildung, für alle Möglichkeiten, die ihr beide, also auch Christina, erschaffen haben. Und ja, bis ganz bald.
Ja, und für jeden, der sich dafür interessiert, kann ich nur einladen, einmal bei die Ausbildung, die wir machen, ist die Greater Life Coach Ausbildung. Und Ja, vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit, in den Shownotes eine Masterclass von uns mal hineinzunehmen, kostenlos, unverbindlich mal reinzuhören. Wir beschäftigen uns halt sehr mit Trauma. Das heißt nicht, dass man als Coach Trauma behandeln dürfte, nein, aber jeder Coach sollte ja seine eigenen Traumata, und die fasse ich mal sehr weit, also die Erfahrungen, die uns so sehr geprägt haben, die jeder hat, dass man sie kennt und dass man bei anderen achtsam ist, wenn man mit ihnen arbeitet. Das ist unser wichtigster Bereich. Und wenn dich das interessiert, dann hör mal in diese Masterclass rein. Und ich wünsche dir alles Gute, buen camino. Und wenn du ja mal unterwegs bist, vielleicht sieht man sich auf dem Weg.
Genau, und die Shownotes kriegen natürlich auf jeden Fall die Masterclass mit rein.
Okay. Dankeschön, Denise. Schön, dass ich. Ja, dass wir uns unterhalten konnten, plauschen konnten.
Danke.
Puh, ich muss jetzt wirklich noch mal einmal kurz durchatmen. Und diesen Moment auch genießen. Mich selbst mal feiern. Ich finde, das machen wir sowieso viel zu wenig, denn es war jetzt so ein super schönes Interview und ich feiere mich dafür, weil es war tatsächlich ein Punkt, den ich mir visioniert habe, der auf meiner Bucketlist auch stand und der gerade in Erfüllung gegangen ist. Und darum geht es ja sowohl im Leben, aber natürlich auch beim Pilgern, mal innezuhalten, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, die oder vielmehr zusammenzusetzen, die einem wirklich ausmachen, die man sich für sein Leben wünscht und dann entsprechend auch sich selbst zu feiern, wenn man es erreicht hat. Deswegen mach gerne auf Stopp oder setz dich in diesem Moment einfach mal hin und finde eine Sache, für die du jetzt in dem Moment dankbar sein kannst und wo du dich selbst feiern kannst, dir selbst mal auf die Schulter klopfen kannst, was du da erreicht hast. Ich fand es jetzt nochmal sehr spannend auch zu hören, wie Walters erster Camino ihn so tief berührt hat und ja, wie er auch so mit dem eigentlichen Thema hinter der Beziehungskrise, nämlich der Liebe zu sich selbst, konfrontiert wurde. Und was auch alles so geschehen kann, von der Visionierung der Beziehung mit Christina bis hin ja auch zu dieser generellen Art, das Leben zu führen, nämlich wie beim Pilgern im Hier und Jetzt zu sein. Wenn du, wie Walter beschrieben hat, auch immer wieder Menschen oder Situationen im Alltag hast, die dich triggern und du die Methode der liegenden Acht mal ausprobieren möchtest, dann hast du zwei Möglichkeiten, mit mir zusammenzuarbeiten. Das erste, du meldest dich noch für die Reise zu dir selbst an. Das ist meine Pilgerbegleitung auf dem Camino Inglés vom 1. bis zum 8. Juni 2024, also schon in ein paar Wochen. Wir werden mit einer kleinen Gruppe von Frauen unterwegs sein und es gibt aktuell noch zwei freie Plätze. Schreib mir bitte dafür eine E-Mail an denise@pilgerzauber.de oder einfach eine Nachricht bei Instagram. Du findest mich hier unter Pilgerzauber. Oder, das ist die zweite Möglichkeit, ich begleite dich persönlich für 3 Monate in einem 1:1 auf dem Weg zu dir selbst. Egal, ob du gerade vor einer Pilgerreise oder vor der Entscheidung dafür stehst, ob du auf der Reise bist, ob du dich jetzt gerade auf dem Rückweg gemacht hast und nach der Reise diesen Podcast anhörst oder ob du auch einfach nur irgendwo dazwischen stehst, klick einfach unten in meinen Calendly-Link und buch dir dein kostenloses Kennenlerngespräch mit mir. Ja, und jetzt hör doch bitte einfach auf, dir weiter im Weg zu stehen. Mach es wie Walter. Geh für dich los. Finde dich, deine Werte. Geh für deine Sehnsüchte und deine Vision los. Denn du weißt doch, jeder Schritt zählt. Deine Denise.